Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
Das Rudel. Schon lange gibt es Geschichten und Sagen über Kreaturen, die anders zu sein scheinen als das, was wir für gewöhnlich aus der Tierwelt kennen. Größer, bedrohlicher, unberechenbarer. Dabei ist es vor allem das Fremdartige, das die Faszination und Furcht vor diesen Wesen aufkommen lässt. Ob Bigfoot, Yeti oder Loch Ness. Sie alle umgibt vor allem deshalb die Aura des Schreckens, weil sie uns fremd sind. Alles nur Folklore, alles nur Mythen, sagen wir dann. Was aber, wenn jene Kreaturen uns derart nahe kommen, dass wir sie nicht länger ignorieren können? Eric Martin hatte gerade erst die Mitte des Lebens überschritten, als er einen Bandscheibenvorfall erlitt, der ihn berufsunfähig machen sollte. Der 46-Jährige hatte in einer Papiermühle gearbeitet und sich bei einem Arbeitsunfall den Rücken verletzt. Seitdem konnte er gar nicht mehr arbeiten, weshalb seine Frau Shelley fortan für den Unterhalt sorgen musste. Shelley suchte händeringend nach einer Stelle, um das fehlende Einkommen ihres Mannes schnellstmöglich auszugleichen. Fündig wurde sie allerdings an einem Ort, an den sie nicht so gerne zurückkehren wollte. Sie bekam einen Bürojob in Palmyra, ihrer Geburtsstadt, einem kleinen, verschlafenen Kaff im US-Bundesstaat Maine. Da auch Shelleys Einkommen sehr knapp bemessen war, mussten sie bei der Wahl ihres neuen Zuhauses ebenso Abstriche machen. Schließlich wohnte Shelleys Teenager-Tochter Chelsea aus erster Ehe auch noch bei ihnen. Erics Sohn Sean, den er ebenfalls mit in die Beziehung eingebracht hatte, war bereits erwachsen und hatte seine eigene Bleibe. Die Familie wurde schließlich fündig und fand ein einfaches Holzhaus etwas außerhalb der ohnehin schon dünn besiedelten Kleinstadt. Das Farmhaus stand auf mehreren Hektaren Weideland, die wiederum vollständig von dichten Wäldern umgeben waren. Es war definitiv idyllisch, aber eben auch sehr abgeschieden und einsam. Für Eric, der neben dem Beruf immer ein passionierter Jäger gewesen war, eigentlich die perfekte Umgebung. Doch sein großes Hobby hatte immer wieder zu Spannungen zwischen ihm und Shelley geführt. Seine Frau wollte keine Waffen im Haus. Zu groß war die Angst, dass sie dort mehr Schaden als Nutzen anrichten würden. Also überzeugte sie Eric, die Waffen im angrenzenden Schuppen aufzubewahren. Eric sollte sich später daran erinnern, dass er in diesem einen Punkt lieber nicht auf Shelley gehört hätte. Die dreiköpfige Familie gewöhnte sich überraschend schnell an ihren neuen Alltag mitten im Nirgendwo. Shelley ging arbeiten, während Eric sich im Rahmen seiner Möglichkeiten um den Haushalt kümmerte. Für die 17-jährige Chelsea lief die Gewöhnung an das isolierte Farmleben selbstverständlich nicht ganz so einfach. Chelsea war frisch verliebt und sehnte sich nach ihrem neuen Freund Nathan, der sie zumindest regelmäßig an den Wochenenden besuchen kam. Oft war auch Erics Sohn Sean vor Ort, um die Familie zu unterstützen. So auch an jenem Abend, als sich zum ersten Mal etwas Seltsames zutrug. Es war ein kühler Frühlingsabend, als Shelley und Eric sich mal wieder zu jenem Ritual zusammenfanden, das sie bereits einige Wochen zuvor etabliert hatten. Sie setzten sich im Dunkeln zusammen auf die Veranda und tranken Kaffee. Eine schwierige Zeit lag hinter den Eheleuten und die gemeinsame Auszeit war ein kleines bisschen Zweisamkeit, die sie sich erhalten hatten. Während Eric ihr gerade eine kleine Anekdote erzählte, glitt Shelleys Blick plötzlich weg von ihrem Mann und in Richtung des dichten Waldes, dessen Baumgrenze etwa 100 Meter von dem Haus entfernt lag. Irgendetwas hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Eric folgte ihrem Blick. »Was ist das?«, fragte Shelley erstaunt. Dann sah auch Eric, was sie meinte. Lichter. Kein Scheinwerferlicht wie etwa von einem Wagen, der sich womöglich in der Einöde verirrt hatte. Dazu war der Wald ohnehin viel zu dicht und es gab nicht mal ein paar Trampelpfade. Doch es wirkte auch nicht wie die Lichter von Taschenlampen. Das Leuchten schien merkwürdig pulsierend, auf eine Art, wie Shelley und Eric sie noch nie gesehen hatten. Ratlos starrten die Eheleute in die Ferne. Hinter ihnen ging knarrend das Fliegengitter auf und Sohn Sean trat zu ihnen auf die Veranda. »Hey Sean«, sagte Eric, »das musst du dir ansehen.« Der 21-Jährige betrachtete einen Moment mit zusammengekniffenen Augen die flackernden Lichter und sagte dann nüchtern, »Wahrscheinlich Landstreicher.« Natürlich fiel es auch Eric dann wie Schuppen von den Augen. Das waren bestimmt irgendwelche Streuner und Trunkenbolde, die auf ihrem Landstrich nichts verloren hatten. Wahrscheinlich würden sie sich schnell vertreiben lassen. Entschlossen erhob sich der Familienvater, aber den Schmerz in seinem steifen Rücken konnte er dennoch nicht ganz verbergen. »Na komm, mein Junge«, ächzte er schwerfällig, »wir gehen uns das mal anschauen.« Mit Taschenlampen ausgerüstet, stapften die beiden Männer kurz darauf in Richtung des dichten Waldes. Die Lichter, die sie eben noch hatten rätseln lassen, waren mittlerweile verschwunden. Falls die Landstreicher dennoch da waren, wollte Eric sie zumindest ins rechte Bild setzen. »Hey«, rief er in einem möglichst autoritären Tonfall, als sie an der Baumgrenze angekommen waren. »Das hier ist ein Privatgrundstück. Seht zu, dass ihr Land gewinnt.« Doch als Antwort erntete der 46-Jährige nur Schweigen. Mehr noch, der ganze Wald schien plötzlich verstummt zu sein. Anstelle von nächtlichem Rauschen und Zirpen hörten Vater und Sohn plötzlich nur noch ihren eigenen Puls. Irgendetwas stimmte hier nicht. »Na los«, flüsterte Eric, »wir teilen uns auf. Ich rufe weiter nach ihnen, während du dich aus der anderen Richtung näherst und sie aus dem Hinterhalt überraschst.« »Bist du sicher?«, fragte Sean zögerlich zurück. Der junge Mann wäre lieber wieder zum Haus gegangen. Doch Eric ließ nicht locker. Da er physisch nicht mehr in Form war, wollte er umso mehr beweisen, dass er sich durch nichts und niemanden einschüchtern ließ. Eine törichte Idee, die ihn später noch ernsthaft in Gefahr bringen sollte. Wie vereinbart, durchkämmten die beiden hierauf jeweils im Alleingang das angrenzende Waldstück. Die Stille, die sie dabei umschloss, war nahezu unerträglich. Jedes Knacken der Äste unter ihren Füßen ließ sie erschaudern. Der Weg war obendrein sehr beschwerlich, denn ständig waren sie dem Risiko ausgesetzt, in dem dichten Wald in stachliges Gestrüpp oder tief hängende Äste hineinzulaufen. Jetzt, da Eric allein war, kam ihm sein eigener Vorschlag plötzlich absolut dumm vor. Denn er spürte, dass irgendetwas ihn zu beobachten schien. Nicht jenes allgemein paranoides Gefühl, das jeder von uns kennt, wenn man sich zu sehr in eine unheimliche Vorstellung hineingesteigert hat. Hier sprach sein Jägerinstinkt zu ihm, der ihm sagte, dass sich nur wenige Meter links von ihm irgendjemand oder etwas befand und dass es kein Reh und kein anderes gewöhnliches Wildtier war. Zögerlich leuchtete Eric mit seiner Taschenlampe in die entsprechende Richtung. Doch er sah nichts, bis auf ein paar wackelnde Blätter, die ebenso gut der Wind durchgeschüttelt haben konnte. Und damit wich auch das eben noch deutlich vernehmbare Gefühl der Bedrohung aus ihm. Was immer dort gelauert hatte, war nun verschwunden. Kurz darauf kam auch Sean zurück, der nichts Ungewöhnliches berichten konnte. Ergebnislos traten Vater und Sohn den Rückweg zum Haus an. Der Rest der Nacht blieb zur Erleichterung aller ohne merkwürdige Ereignisse. Und so sollte es die kommenden Wochen ebenfalls bleiben. Bis zu jener Nacht, die die Familie unter Garantie niemals vergessen sollte. Doch zunächst ging alles weiter seinen gewohnten Gang. Chelseas Freund Nathan verbrachte wie üblich die Wochenenden bei der Familie und das junge Paar führte oft die beiden Jagdhunde in den umliegenden Wäldern aus. Bei einem ihrer ausgedehnten Spaziergänge machten sie eine seltsame Entdeckung. Sie hatten gerade erst die Hunde von der Leine gelassen, die ihre gewonnene Freiheit sofort auszukosten wussten. Aufgeregt flitzten sie immer tiefer in den Wald hinein. Offenbar hatten sie eine Fährte aufgenommen. Chelsea und Nathan hatten Mühe, mit ihren Vierbeinern mitzuhalten. Schließlich holten sie die Jagdhunde doch noch ein und fanden sich plötzlich auf einer kleinen Lichtung wieder. Die Tiere hatten ein großes Loch aufgespürt, das tief in die Erde gegraben worden war. Das Seltsame daran? Das Loch sah irgendwie nicht so aus, als wäre es der Bau eines Tieres. Es war viel zu rund und gleichmäßig und schien sorgfältig mit Zweigen und Blättern abgedeckt worden zu sein. Es wirkte geradezu menschengemacht. Während Chelsea direkt ein ungutes Gefühl beschlich, hatte Nathan die Neugierde gepackt. Er selbst war nicht Zeuge der merkwürdigen Lichter, nur einige Wochen zuvor gewesen und ging entsprechend unbedarft an ihre Entdeckung heran. Neugierig beugte er sich über das Loch und spähte hinein. Sehen konnte er rein gar nichts, doch ein merkwürdiger Geruch stieg ihm in die Nase. Und als er plötzlich von tief unten eine Bewegung wahrnehmen konnte, wurde ihm die ganze Sache dann auch nicht mehr geheuer. Schnell zog er seinen Kopf aus dem Loch und suchte mit Chelsea das Weite. Der Frühling hielt in den folgenden Wochen weiter Einzug. Der Mai gilt vielen als die schönste Zeit des Jahres, doch im Bundesstaat Maine ist selbst diese Jahreszeit zuweilen noch von viel Regen und grauem Matschwetter durchsetzt. So auch am letzten Maiwochenende im Jahr 2006. Shelley würde niemals vergessen, wie nebelig es an jenem Abend war, als sie sich mal wieder mit Eric auf die Veranda setzte, wo sie ihr allabendliches Kaffeeritual genossen. Es war der Beginn von etwas, das sich für immer in ihr Gedächtnis einbrennen sollte.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt? Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Zunächst bemerkten die Eheleute nur, dass ihre Umgebung ungewöhnlich ruhig war. In den umliegenden Wäldern gab es jede Menge Rehe und Hirsche, aber auch Raubvögel und andere nachtaktive Tiere. Trotzdem herrschte Totenstille. Shelley stand auf und schaltete ihre Taschenlampe ein. Das Gerät hatte einige Lumen Power und damit eine Reichweite von mehreren hundert Metern. Zu sehen gab es allerdings nichts. Alles schien friedlich. Verwundert knipste Shelley die Lampe wieder aus und setzte sich in den Schaukelstuhl. Das war der Moment, in dem Eric plötzlich alle Nackenhaare einzeln zu Berge standen. Wieder meldete sich sein Jägerinstinkt, denn mit dem Moment, als Shelley die Lampe ausschaltete, wusste er urplötzlich, dass sie beide in großer Gefahr waren. Wie ferngesteuert stand er auf, packte seine Frau am Arm und insistierte, dass sie schnell mit ihm ins Haus kommen müsse. Shelley verstand zunächst gar nichts und war sogar richtig gehend verärgert, dass Eric ihr plötzlich Befehle erteilte. Widerwillig wollte sie sich losreißen und inmitten des kurzen Gerangels schaltete sie versehentlich die Taschenlampe wieder ein. Und ihr Lichtstrahl fiel auf etwas, das Shelley und Eric sofort versteinern ließ. Dort, etwa 50 Meter entfernt, saßen fünf Gestalten auf ihrem Feld. Und fünf leuchtende Augenpaare starrten sie unverwandt an. Doch sie saßen nicht einfach nur da. Nachdem der Strahl der Taschenlampe sie erfasst hatte, stürmten sie alle gleichzeitig auf das Haus zu. In absoluter Panik verließen Shelley und Eric die Veranda und rannten ins Haus, wo sie sofort die Tür hinter sich verriegelten. Was nur hatten sie da gerade gesehen? Im ersten Moment hatte Eric geglaubt, dass es sich um fünf Männer handelte. Doch etwas stimmte nicht mit ihnen. Die Gestalten wirkten selbst aus der Distanz überdurchschnittlich groß. Und die Art, wie sie sich fortbewegten, sah mehr nach einem Rudel von Tieren aus als nach Menschen. Andererseits, welche Tiere würden sich einfach so einem hell erleuchteten Haus nähern und wären bereit, die Bewohner anzugreifen? Eric und Shelley rechneten fest damit, jeden Moment die Angreifer auf ihrer Veranda zu hören, nachdem sie ins Haus geflüchtet waren. Mit rasendem Puls blickten sie einander an und warteten. Doch zunächst geschah nichts. Alles war wieder beunruhigend still. Vorsichtig schob Eric einen Vorhang beiseite und spähte hinaus. Kein Zweifel, die fremden Kreaturen waren immer noch dort. Sie hatten sie nicht bis auf die Veranda verfolgt, waren jedoch deutlich näher an das Haus herangerückt. Eric betrachtete sie und versuchte, sie irgendeinem Tier zuzuordnen. Das waren auf jeden Fall keine Bären, Die Proportionen waren vollkommen anders. Diese Gestalten erinnerten mehr an Wölfe oder Hunde, nur eben deutlich größer. Selbst mit Erics langjähriger Erfahrung als Jäger konnte er sich einfach keinen Reim darauf machen, was da vor dem Haus auf sie lauerte. Und apropos Jagd, dies war der Moment, in dem Eric es bitterlich bereute, dass er seine Waffen nicht im Haus verwahrte, sondern auf Shellys Anordnung hin in dem nebenstehenden Schuppen. Dabei hätten sie die Gewehre jetzt so dringend zur eigenen Verteidigung gebraucht. Vielleicht könnte er sich vorsichtig nach draußen zum Schuppen schleichen und die Waffen herausholen? Auf gar keinen Fall, sagte Shelly, als könne sie die Gedanken ihres Mannes lesen. Wir wissen nicht, wie gefährlich uns diese Kreaturen werden können. Du bleibst auf jeden Fall hier. Okay, sagte Eric mürrisch, dachte aber in Wirklichkeit etwas anderes. Und nachdem Shelly im Obergeschoss verschwunden war, um nach Chelsea zu sehen, wich das Adrenalin in seinem Körper allmählich der Frustration. Es ärgerte Eric zutiefst, dass er nicht das tun konnte, wozu er sich als Familienoberhaupt berufen fühlte. Er sollte doch derjenige sein, der seine Liebsten beschützen konnte, und zwar aus eigener Kraft, und wenn die nicht reichte, doch zumindest mit einer effektiven Waffe. Doch nun saß er tatenlos und ohnmächtig in dem Haus. Er musste sich wie ein Feigling verstecken, weil er einerseits körperlich zu schwach war und andererseits keinen Zugang zu seinen Gewehren hatte. Da kam Eric eine Idee. Vorsichtig spähte der Familienvater aus dem Fenster. Die Kreaturen waren definitiv noch da, hielten sich jedoch gerade in einiger Entfernung vom Haus auf. Eric schätzte, dass sie inzwischen mindestens 100 Meter entfernt sein mussten. Sie waren auf jeden Fall schnell, so viel hatte er gesehen. Doch sein Plan würde nur wenige Sekunden in Anspruch nehmen. Er würde die Tür öffnen und langsam zu seinem Truck humpeln. Einmal im Wagen würde er diesen blitzschnell starten und vor das Haus manövrieren, damit er Shelly und Chelsea einsammeln und sie gemeinsam das Grundstück verlassen konnten. Denn so viel war klar. Heute Nacht waren sie in ihren eigenen vier Wänden alles andere als sicher. Allerdings beschloss er auch, Shelly nicht Bescheid zu sagen. Er befürchtete, dass sie von seiner Idee alles andere als angetan wäre. Während Shelly oben ihre schlaftrunkene Tochter weckte und ins Bild setzte, schlich Eric sich also heimlich hinaus. Die unheimlichen Kreaturen waren noch immer weit entfernt, hatten ihren Blick jedoch keine Sekunde vom Haus gelöst. Sie schienen regelrecht zu lauern, wie ein Rudel Raubtiere, das auf den perfekten Zeitpunkt für seinen Angriff wartet. Eric hoffte inständig, dass sie ihn in der Dunkelheit nicht entdecken würden. Mühsam und unter Schmerzen humpelte der 46-Jährige die knarrenden Stufen der Veranda hinunter. Bis zu seinem Wagen waren es nur wenige Schritte. Soweit sah alles gut aus. Doch dann beging er einen fatalen Fehler. Eric hatte vergessen, dass er selbst bei ihrem Einzug einen Lichtsensor an dem angrenzenden Carport installiert hatte. Sobald sich jemand im Dunkeln dem Wagen näherte, schaltete sich darüber ein greller Scheinwerfer an. Der Familienvater erstarrte mitten in der Bewegung, als das Licht über ihm anging. Verdammt, schoss es ihm durch den Kopf. Wie konnte er nur den Lichtsensor vergessen? Ruckartig drehte er den Kopf nach rechts und spähte in Richtung des Rudels. Natürlich hatten diese Wesen das plötzliche Licht bemerkt und taxierten das Haus nun umso mehr aus der Ferne. Da richtete sich eine der Kreaturen plötzlich auf und stellte sich auf die Hinterbeine. Eric erschauderte. Diese Wesen waren riesig. Sie mussten mindestens 2,50 Meter groß sein. Schnell humpelte er die verbliebenen Schritte zu seinem Truck. In der Aufregung fingerte er ungeschickt mit den Schlüsseln herum und traf einfach nicht das Schloss, bis er sie schließlich sogar fallen ließ. »Verdammt nochmal«, zischte er wütend und merkte, wie allmählich die Panik in ihm aufstieg. Unter großer Anstrengung beugte er sich hinab und hob die Schlüssel vom Schotter auf, wobei er diese furchtbaren Bestien einen kurzen Moment aus den Augen lassen musste. Als er sich wieder aufrichtete, sah er erneut in deren Richtung und erstarrte beinahe zu Eis. Denn nun sah er, wie sie mit übermenschlicher Geschwindigkeit auf ihn zustürmten. Eric ließ erneut die Schlüssel fallen und steuerte so schnell er konnte wieder zum Haus. Die Schlüssel aufheben wäre sein sicheres Todesurteil gewesen. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Unter größter Anstrengung hangelte er sich erneut die Verandatreppe am Geländer nach oben und wäre beinahe gestürzt, konnte sich aber gerade noch abfangen. Mit letzter Kraft erreichte er die Haustür und stürzte in den Korridor, die bösartigen Kreaturen nur wenige Schritte hinter ihm. Mit fassungslosem Gesicht kam Shelley ihm zu Hilfe und sie verriegelten gemeinsam die Tür. Chelsea saß derweil auf dem Sofa und schien endlich den Ernst der Lage zu begreifen. Als Shelley sie kurz zuvor geweckt hatte, war das Interesse der 17-Jährigen an der Bedrohung vor ihrer Haustür nicht wirklich vorhanden. Doch als sie nun ihren Vater sah, der leichenblass und schweißgebadet auf dem Boden lag und keuchte, wurde dem Teenager plötzlich ganz anders. Draußen auf der Veranda hörten sie schwere Schritte wie von Huftieren. »Na los, Shelley«, ächzte der Familienvater. »Wir müssen die Polizei rufen.« Schnell griff die Mutter zum Hörer und wählte 911. »Da sind diese Bestien vor unserem Haus. Bitte kommen Sie schnell«, beschwor sie den diensthabenden Beamten, der allerdings keinen Hehl daraus machte, dass ihm der Anruf so spät am Abend sehr ungelegen kam. »Was? Nein, das sind keine Bären, ganz sicher«, sagte Shelley bestimmt. »Nein, auch keine Elche«, gab sie genervt zurück. Der Polizist am anderen Ende schien immer noch nicht sonderlich überzeugt. »Hören Sie«, sagte Shelley schließlich wütend, »ich weiß auch nicht, was diese Kreaturen sind, aber Fakt ist, sie sind größer als alles, was ich jemals hier in den Wäldern gesehen habe, und wenn Sie wollen, kommen Sie wahrscheinlich ohne Probleme bei uns durch die Wand. Also helfen Sie uns bitte.« Doch Shelleys verzweifelte Bitte perlte an dem Mann ab wie an Teflon. »Ma'am, halten Sie einfach Fenster und Türen geschlossen und gehen Sie nicht nach draußen. Dann werden diese Tiere wahrscheinlich von selbst verschwinden. Ansonsten rufen Sie einfach später nochmal an.« Und mit diesen Worten legte der Polizist auf. Fassungslos knallte Shelley den Hörer auf die Gabel. »Das gibt's doch nicht«, fluchte sie zornig. Dann sah sie ihren Mann ratlos an. »Also von denen wird uns garantiert niemand helfen.« Eric schwieg einen Moment und sagte schließlich, »dann können wir uns nur noch selbst helfen.« Wortlos schritten die Eheleute sämtliche Fenster im Erdgeschoss ab und verriegelten sie. Nachdem sie auch die Hintertür verbarrikadiert hatten, gingen sie nach oben und schlossen dort ebenfalls alle Fenster. Auf der zweiten Etage gab es einen umlaufenden Balkon, der mit seiner Balustrade das gesamte Gebäude umschloss. Sofern diese Kreaturen klettern konnten, würden sie diesen also mühelos erreichen können. Im Moment saßen sie wieder auf dem Feld vor dem Haus und lauerten. Doch wer konnte schon ahnen, wie lange das so bleiben würde? Nachdem alles verriegelt und verbarrikadiert war, suchte die Familie im ganzen Haus nach potenziellen Waffen. Egal ob scharfe Küchenmesser, Kaminbesteck oder sogar eine kleine Axt zum Holzhacken. Alles kam irgendwie in Frage, um sich gegen diese schrecklichen Bestien zur Wehr zu setzen. Dann schlossen sie sich zu dritt im Obergeschoss im Schlafzimmer der Eltern ein und legten sich aufs Bett. Jetzt konnten sie nur noch warten, bis es endlich wieder Tag würde. Hoffentlich würden diese Wesen dann verschwinden. Einige Minuten lang geschah gar nichts. Doch dann hörten sie, was sie die ganze Zeit befürchtet hatten. Das Rudel begann, das Haus zu umkreisen und sie regelrecht einzukesseln. Zunächst nur am Boden, doch irgendwann hörten sie eindeutig, wie die Bestien an der Fassade hinaufkletterten und auf den Balkon gelangten. Hier kreisten sie weiter um das Gebäude. Immer wieder musste die Familie mit ansehen, wie monströse Schatten an dem kleinen Schlafzimmerfenster vorbeiglitten. Lediglich eine dünne Glasscheibe und ein zerschlissener Vorhang trennten sie nun noch von ihren Angreifern. Sie alle waren davon überzeugt, dass sie diese Nacht nicht überleben würden. Die schrecklichen Kreaturen umzingelten noch für einige Stunden ihre menschliche Beute, bis schließlich die Dämmerung hereinbrach und es allmählich immer stiller draußen wurde. Eric, Shelley und Chelsea waren völlig erschöpft und gerädert, doch an Schlaf war für sie immer noch nicht zu denken. Sie mussten sicher sein, dass die Bedrohung endlich verschwunden war. Eric stand schließlich vorsichtig auf und spähte hinaus. Draußen war alles friedlich und die aufgehende Sonne am Horizont versprach einen heiteren Frühsommertag. Erleichtert griff der Familienvater zum Telefon. Er bestellte seinen Sohn Sean zu ihnen, um sich ein Bild von der vergangenen Nacht zu machen. Sean klopfte 20 Minuten später an die Haustür und fand seine Familie in einem völlig aufgelösten Zustand vor. So abenteuerlich die Geschichte auch klang, er wusste, dass sein Vater kein Lügner war und sich so etwas nicht einfach aus den Fingern saugte. Außerdem waren die vielen Kratz- und Fußspuren von übermenschlich großen Krallen und Hufen auch für ihn Beweis genug. Was immer die Familie in der vergangenen Nacht heimgesucht hatte, es waren keine gewöhnlichen Raubtiere. Was genau es war, wollte jedoch auch niemand mehr herausfinden. Eric Martin und seine Familie fanden bald eine neue Bleibe in der Stadt und zogen schnellstmöglich von der Farm weg, bevor sie ein weiteres Mal auf die schrecklichen Kreaturen getroffen wären. Und so bleibt es für alle Beteiligten ein großes Rätsel, wer oder was ihnen für jene Nacht die Hölle auf Erden bereitet hatte. Vielleicht waren es ja doch Bären, ein Rudel Wölfe oder ein paar Wildkatzen. Doch hätte Eric mit seiner langjährigen Erfahrung als Jäger diese nicht eindeutig identifizieren können? Womöglich gibt es ja doch noch ein paar Kreaturen auf dieser Welt, die noch nicht enttarnt worden sind. Wilde Bestien, die lieber im Verborgenen bleiben und beispielsweise unerkannt in einer Höhle im Wald leben. Bis vielleicht ein paar Menschen vorbeikommen, die einfach eine Spur zu neugierig sind.